der Medizinprodukte Talk. Ein Podcast mit Claudia Daniel und Jörg Brockmann.
Ich glaube, die größte Hürde ist einfach, sich keine Gedanken zu machen. Das sind schon tatsächlich die Wettbewerbsklagen, die dazu nehmen.
Hallo Claudia.
Hallo Jörg, wie geht's?
Immer noch genauso wie letztes Jahr.
Es ist doch schön, dass irgendwas konstant ist in unserem Leben.
Es hat sich wenig geändert. Es ist nicht viel besser geworden, aber auch nicht viel schlechter. Von daher, lass uns frohgemut in dieses neue Jahr starten.
Ja, genau. Das Jahr ist ja jetzt schon einen Monat alt.
Ja, es ist auch schon 2 Monate her, dass wir uns das letzte Mal zu einer Aufzeichnung zusammengefunden haben. Merkt man gar nicht, ne?
Wirklich? Ja. Das heißt jetzt unsere erste Aufzeichnung in diesem Jahr?
Ja. Genau. Und wen haben wir denn dafür zu Gast? Wen hast du denn eingeladen, Claudia?
Wir haben die Marina eingeladen, die sich ein bisschen besser mit rechtlichen Aspekten auskennt. Aber ich will gar nicht zu viel vorneweg sagen. Marina, stell dich einfach mal selber vor.
Vielen Dank für die Einladung. Marina Schulte. Ich arbeite bei Taylor Wessing, eine Wirtschaftskanzlei, die jedes Rechtsgebiet abdeckt, was die Wirtschaft interessiert. Und ich arbeite im Gesundheitsrecht und bin da spezialisiert auf den Bereich Digital Healthcare und Medizinprodukt.
Wie bist du denn zu dem Fachgebiet gekommen?
Ich bin durch meinen Vater dazu gekommen. Mein Vater war Arzt. Ich hatte als Kind immer den Wunsch, selber Ärztin zu werden. Und zur Abi-Zeit, verspätet die Pubertät vermutlich, habe ich beschlossen, ich mache was ganz Verrücktes und studiere Jura. Dann das auch erstmal gar nicht weiter mit Medizin verknüpft. Das kam dann später im Beruf, dass aus meiner Familie die Idee kam, warum verknüpfst du das nicht einfach und machst Medizinrecht. Und so habe ich das dann angepackt.
Was sind so die Themenfelder grob, mit denen du zu tun hast?
Im Digital Healthcare sind die Hauptthemen Reimbursement. Ich weiß nicht, ob jedem mit dem Begriff was anfangen kann. Also die Vergütung, die Erstattungsfähigkeit innerhalb von dem gesetzlichen Krankenversicherungssystem, weil es da noch nicht so Königswege gibt, wie man an die Erstattungsfähigkeit gibt und da auch kreativ werden muss. Das zum einen und zum anderen auch das Berufsrecht, Stichwort KI. Was darf der Arzt? Was kann der Arzt? Was muss der Arzt? So ganz spannende Rechtsthemen, mit denen ich mich beschäftigen darf.
Dann frage ich es gleich mal so ganz plakativ. Wie kriege ich mein Medizinprodukt erstattet?
Ist das Medizinprodukt vielleicht ein Heil- oder Hilfsmittel? Also Heilmittel kann es ja eher nicht sein, aber ein Hilfsmittel. Und kommt darüber in die Erstattungsfähigkeit, wenn das nicht möglich ist? Ist es vielleicht eine App? Wenn es eine App ist, könnte es eine DIGA sein? Bietet sich ein Selektivvertrag an? Oder muss man ganz andere Wege gehen? Das ist sehr, sehr vielfältig und muss man wirklich auf jedes Produkt zumünzen. Und noch dazu kann es auch sein, dass man auch nicht nur einen Weg fährt, sondern vielleicht auch mehrere Wege nebeneinander, um die Erstattungsfähigkeit zu sichern.
Wie ist es denn bei Software? Da haben wir zum einen natürlich die DIGAs, also für die ist ja klar der Erstattungsweg. Wie ist es denn aber für Software, die nicht DIGA ist? So eine Software fällt ja wahrscheinlich nicht unter den Begriff des Hilfsmittels, gerade wenn es für diagnostische Zwecke ist.
Also es kann ein Hilfsmittel sein. Das geht tatsächlich, dass man eine Software ins Hilfsmittelverzeichnis einträgt. Es kann aber auch ein Selektivvertrag darüber geschlossen werden. Also es gibt auch ganz viele Anbieter, die in eine App haben, die als DIGA zugelassen werden könnten, sich aber aus bewussten Gründen dagegen entscheiden, weil für sie ein Selektivvertrag interessanter und smarter ist als Lösungsweg.
Jetzt gibt es ja neben den digitalen Gesundheitsanwendungen auch noch die digitalen Pflegeanwendungen. Was ist denn da der Unterschied?
Also die digitalen Gesundheitsanwendungen sind in erster Linie da, um Krankheiten zu lindern oder zu heilen, eine Therapieform. Bei der Pflege geht es um pflegerischen Nutzen. Da ist es ein bisschen schwieriger, Beispiele zu nennen, weil es noch keine Beispiele gibt.
Ja.
Aber ich glaube, mit der Begrifflichkeit wird schon relativ klarer, wo die Reise dann hingehen muss.
Also eine App, die mich jetzt zum Beispiel daran erinnert, dass ich mir morgens, mittags, abends nach dem Essen die Zähne putze, das wäre dann...
Das war pflegerisch, weil es ja nicht in dem Moment eine Krankheit heilt oder lindert, sondern das sind eher pflegerische Unterstützungsleistungen, die einen vielleicht daran erinnert, dass man duscht, dass man seine Unterwäsche wechselt, solche Sachen.
Warum gibt es denn noch keine in der Erstattung aktuell?
Das liegt hauptsächlich an der Erstattungshöhe, würde ich meinen. Bei der digitalen Gesundheitsanwendung hat man eine freie Verhandlungsbasis, das hat man bei der digitalen Pflegeanwendung auch, aber der Versicherte bekommt nur 50 Euro erstattet. Das heißt, wenn man jetzt einen höheren Preis vereinbart, muss der Versicherte die Mehrkosten, die 50 Euro steigen, selbst tragen. Ich glaube, das ist dann einfach schon schwierig fürs Geschäftsmodell, für die jeweiligen DIPA-Anbieter, das einzukalkulieren, dass da auch wirklich noch über die Patienten selbst ein Selbstzahlerpreis generiert werden kann. Deswegen versucht wird, in dieser Spannbreite von 50 Euro zu bleiben Und das ist mit den Entwicklungskosten so nicht abbildbar.
Jetzt muss ich mal fragen, 50 Euro dann pro Monat, pro Jahr, pro Use?
Pro Anwendung, wobei vorher definiert ist, wie oft man die nutzt. Also manche sind für 90 Tage ausgelegt. Das hängt ganz unterschiedlich davon ab, für was man es dann braucht. Bei Pflege wird es ja längeren Wert wahrscheinlich in den meisten Fällen haben. Wenn man jetzt so in Richtung Langzeitpflege denkt, das ist schon definiert. Also es ist nicht, ich gehe in die App rein und dann bekommt der App dann wieder 50 Euro.
Kannst du da grob eine Idee geben, was den Preis für eine DiGA hochtreiben könnte in der Verhandlung?
Das ist ganz schwierig im Einzelfall zu sagen. Es ist gang und gäbe, dass erstmal geschaut wird, was ein vergleichbares analoges System gerade kostet. Beispielsweise, ich habe eine digitale Physiotherapie, dann wird geschaut, was hat denn die jetzt analog gekostet? Beispielsweise 40 Euro und das passt bei der digitalen Lösung möglicherweise ganz und gar nicht, dass es mit 40 Euro bei weitem nicht abgedeckt ist. Und dann kann man versuchen, wenn man weiß, dass das die Basis ist, Gründe nachzuschieben, warum wir hier auf einem anderen Level sind. Oder einen anderen Ankerpunkt zu suchen und zu sagen, ja, das ist jetzt zwar wie Physiotherapie, aber wir können es jetzt nicht mit einer Physiotherapiestunde vergleichen. Wir müssen das mit XYZ vergleichen und da sind wir vielleicht schon bei einem größeren Basiswert.
Heißt das auf der anderen Seite, dass je höher das Einsparpotenzial ist, desto höher kann ich meinen Preis auch ansetzen?
Nicht zwingend. Das ist dann eher ein Fall für einen Selektivvertrag, dass man den Krankenkassen im zweiseitigen Verhältnis eben klar machen kann, wie viel sie durch dieses Tool zukünftig einsparen können. Also dass die vergleichbare Behandlung früher Summe XY gekostet hat. Durch dieses digitale Tool wird alles viel günstiger. Das ist dann immer ein sehr gutes Verkaufsargument und dann wahnsinnig geeignet für einen Selektivvertrag.
Selektivvertrag bedeutet Einzelvertrag mit einzelnen Krankenkassen und nicht mit dem Gesamtverband.
Genau, man kann da auch mehrere Krankenkassen mit einbeziehen oder Krankenkassen können da später noch mit einsteigen. Aber erstmal ist es so ein zweiseitiges Verhältnis. Ich setze mich mit der Krankenkasse an den Tisch als Hersteller, vereinbare die Modalitäten und auch den Preis dazu.
Ich bewerbe mich auf die DiGA, ich habe ganz viele regulatorische Anforderungen erfüllt und habe dann ein Jahr Zeit und kann die Daten generieren mit Hilfe von einer klinischen Studie, dass mein Produkt irgendeinen Vorteil hat, sodass es in die Erstattung aufgenommen werden kann. Wie ist das denn bei einem Selektivvertrag? Welchen Nachweis bringe ich denn da über den Nutzen?
Bei der DiGA hat man diese Möglichkeit, den Nachweis zu machen, in diesem Fast-Track-Verfahren schon während man in der Erstattungsfähigkeit drin ist. Das ist ein ganz smarter Punkt, aber erfahrungsgemäß wollen die Krankenkassen einen Nutzennachweis haben und dass man Studien durchführt. Also man kommt um diesen Punkt nicht drumherum. Das ist aber auch was, wo man ehrlicher ist, was keiner von uns möchte. Wir alle möchten nur Medizin, die evidenzbasiert ist. Das ist Teil von den Krankenkassen, das abzusichern, dass wir Evidenzen haben, dass wir keine Risikoerhöhungen und so weiter dadurch haben, dass man, egal wie man es dreht und wendet, um klinische Studien nicht drumherum kommt.
Ansonsten würde man doch so eine DiGA auch gar nicht zugelassen bekommen. Schon allein durchs Medizinprodukterecht, oder?
Beim Medizinprodukterecht ist es ja mit den klinischen Studien nicht so einfach geregelt, wie jetzt beispielsweise im Arzneimittelrecht. Im Arzneimittelrecht ist ja ganz plakativ geregelt, so du Arzneimittel, du musst die 3 bzw. 4 Phasen durchführen, bis das Arzneimittel zugelassen ist. Das ist beim Medizinprodukt ja schon mal ein bisschen schwieriger rauszufinden, wie man überhaupt diese klinischen Studien durchführt. Bei DiGAs ist es der positive Versorgungseffekt und das ist in Nuancen anders. Es macht durchaus Sinn, von Anfang an zu gucken, dass man, wenn man eine Studie durchführt, das im Blickwinkel für alle notwendigen Zertifikate oder Zulassungsverfahren die Studie durchführt, dass sie nicht mehrmals erbracht werden muss. Das ist jetzt nicht das Gleiche.
Wir kommen ja nun aus der Regulatorik und sehen, was die Unterschiede sind. Klassisches Medizinprodukt im Vergleich zu einer Software, die als Medizinprodukt gilt. Was ist denn für dich der signifikante Unterschied zwischen diesen zwei Sparten?
Für mich geht Medizinprodukt meistens diesen klassischeren Weg über das Hilfsmittel und wird mehr in diese Kategorie fallen, wohingegen bei Digital Health Technologien die Bandbreite viel größer wird und wir nicht nur im klassischen Hilfsmittelbereich sind. Wobei nicht jedes Medizinprodukt ist nur ein Hilfsmittel, aber das ist im Mindset bei den meisten so verankert.
Das heißt, du beschäftigst dich mit der Erstattung von Medizinprodukten, die direkt am Patienten sind, oder?
Kann man so auch nicht sagen, dass ich mich beispielsweise neulich damit beschäftigen durfte, ob die KI im Rahmen der GOE erstattungsfähig ist, die angewandt wird, oder irgendwelche digitalen Tools, die möglicherweise so gar nicht abgerechnet werden können, weil sie nicht ins Heilmittelverzeichnis passen, nicht ins Hilfsmittelverzeichnis, was auch sonst kein Weg ist. Aber beispielsweise für die Ärzte oder Leistungserbringer, Physiotherapeuten, Hebammen, Ersparnisse mit sich bringen, weil sie beispielsweise beim Physiotherapeut, die haben ein digitales Tool, einen Gamification-Ansatz, eine VR-Brille, was auch immer, geben das dem Patienten, der trainiert damit. Während der Patient trainiert, hat man Zeit, beispielsweise die Dokumentation zu machen. Solche Benefits, die dienen für manche Hersteller auch als Verkaufsargument. Das fällt unter das Stichwort mittelbare Abrechnung. Oder wenn der Physiotherapeut möglicherweise einen Zuschlag dafür bekommt, dass er was Digitales benutzt oder der Ergotherapeut. Das sind Themen, die von unseren Mandanten gerade mehr angefragt werden, also von den Herstellern, dass wir ein Gutachten machen oder ein Handout, was sie dann im Verkaufsgespräch ihren Kunden mitgeben können, damit die wissen, wie sie es abrechnen können, beziehungsweise oder wenn es moniert wird, dass sie das dann der Kasse oder ihrem Counterpart geben können und sagen können, aus den und den Gründen halten wir es aber für abrechenbar.
Wir geben immer den Hinweis, dass man sich mit der Regulatorik und den klinischen Daten rechtzeitig beschäftigen sollte, weil man eine klinische Strategie braucht. Und wenn man die nicht rechtzeitig hat, fällt es dann schwer, irgendwelche Claims über das Produkt rauszugeben. Jetzt ist das Thema Erstattung und Verkauf ein Aspekt, der danach kommt. Ich habe jetzt schon ganz oft gehört, dass viele Startups, viele Unternehmen sich damit überhaupt keine Gedanken machen. Wie kriege ich es denn eigentlich überhaupt in die Erstattung rein? Hast du schon mal ein Produkt gehabt, wo du gesagt hast, das ist so eine harte Nuss, du weißt eigentlich gar nicht, wie man das jetzt überhaupt in dieses System reinkriegen soll?
Grundsätzlich sind die harten Nüsse immer Fälle für Selektivverträge, wenn sie dann entsprechend überzeugend ist. Also das ist gerade immer so die Fallback-Lösung, dass man darüber gehen kann und das machen kann. Oder es ist halt ein Fall für die mittelbare Abrechnung, dass man es irgendeinen Benefit für den Leistungserbringer damit dem verkaufen kann. Aber so ganz unmöglich, das hatte ich noch nie, dass man gar nichts draus machen konnte.
Es würde mich mal interessieren, womit sich ein Gründer grundsätzlich befassen sollte, bevor er sich Gedanken macht, wie komme ich jetzt an die Krankenkassen ran und wie komme ich in die Erstattung?
Das ist eins meiner Lieblingsthemen. Ganz grundsätzlich gehe ich davon aus, dass ein Startup, bevor es anfängt, für sich ein Business Case macht. Und wenn er an dem Punkt sich schon mal Gedanken darüber macht, wer eigentlich seine Zielgruppe ist und ihm dann vielleicht auffällt, dass derjenige, der das Ding anwendet, der Patient, jemand anderes ist wie derjenige, der es zahlt, beispielsweise die Krankenkasse. Mhm. Und das ist dann noch eine Verordnung braucht, um das überhaupt an Patienten zu kommen. Wenn er das schon für sich erkennt und von Anfang an mit einkalkuliert, ist das ein Punkt, der mich dann schon mal sehr glücklich macht. Und der andere Punkt ist, dass man sich von Anfang an auch Gedanken machen muss, wie dieses Tool in das aktuelle System reinpasst. Wir haben eine bisher sehr starre Trennung zwischen ambulant und stationär. Mhm. Viele digitalen Tools, also vor allem die, die Richtung Telemonitoring gehen, vermischen das Konzept so ein bisschen, was auch gut ist und was auch gerade beflügelt wird, dass das alles nicht mehr so starr ist und dass das ineinander übergeht. Macht es aber dann in dem Fall schwieriger mit der Erstattung, weil das sind unterschiedliche Töpfe. Das heißt, das sind unterschiedliche Interessen und jeder versucht erstmal, wer auf seinem Topf sitzt, das dann dem anderen zuzuschieben. Und da muss man sich von Anfang an drüber besten Fall im Klaren sein, wie dieses System in die bisherige Versorgung, in diese starre Versorgung reinpassen könnte, weil das auch den Krankenkassen mit transportiert werden muss. Also die Krankenkassen, dann kann ich irgendwie sagen, ich habe hier ein cooles Tool. Liebe Krankenkasse, mach dir mal bitte Gedanken dazu, wie das jetzt in die Versorgung passt, sondern das muss man der Krankenkasse schon mit auch vortragen.
Wo siehst du die größten Hürden dabei für die Hersteller?
Dass es kein einfacher B2B- oder B2C-Markt ist. Und wenn einem das von Anfang an nicht klar ist, hat man schon schlechte Karten. Und wenn einem das klar ist, dann geht man mit einem anderen Mindset rein. Also ich glaube, die größten Hürden ist einfach, sich keine Gedanken dazu machen. Die Krankenkassen werben auch ganz viel damit, mit den Selektivvertragen, den Ansprechpartner haben Landingpages, auf denen man sich informieren kann. Also ein bisschen Vorbereitung braucht's auch. Also nur, ich habe da mal eine Idee. Da ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, Krankenkassen zu adressieren, wobei das auch ein schwieriges Thema für sich ist. Wann ist der richtige Zeitpunkt, an die Krankenkassen zu gehen?
Was denkst du, wann ist dann der richtige Zeitpunkt, das Thema Erstattung anzugehen?
Das kommt wieder drauf an, welchen Weg man geht, ob man DIGA wird, ob man Selektivvertrag geht. Was brauche ich überhaupt für Steps, wie ich die DIGA-Zulassung bekomme? Und da gehört es unter anderem dazu, sich Gedanken dazu zu machen, ist man Medizinprodukt? In welche Risikoklasse fällt man? Wenn man in die Risikoklasse 2a, 2b fällt, muss man Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen, wo man nicht einfach irgendwo klingeln kann und sagen kann, hallo, hier bin ich, ich hätte jetzt gern einen Termin, sondern sich da vielleicht schon mal anstellt und alles vorbereitet. Und da fängt es auch schon an bei so Themen wie Zweckbestimmung, weil sich das einfach immer wieder niederschlägt. Das ist wichtig für das Konformitätsbewertungsverfahren, das ist aber auch wichtig für DIGA. Und es ist auch so wichtig, dass das konsistent weiterverarbeitet wird, dass die Gebrauchsanweisung dazu passt, dass die Bewerbung auf der Homepage dazu passt und nicht auf einmal irgendwie die Zweckbestimmung verändert, weil das ja alles mit reinspielt. Und dann immer wieder das einem auf die Füße fallen kann. Das heißt, bei DIGAS ist man eigentlich von Anfang an, kommt man gar nicht von dem Thema weg, weil dieser ganze Prozess darauf läuft.
Hast du auch Erfahrungswerte, wie das im Ausland, also innerhalb von Europa oder auch noch woanders auf der Welt, wie das sich da verhält?
Wir sind in Deutschland Vorreiter mit DIGA, das gibt's so noch nicht. Da gucken die anderen Länder auch, wie es hier läuft. Österreich will jetzt ein Pilotprojekt machen. Es wird viel über die DIGA geschimpft, aber die machen es uns schon sehr ähnlich nach. Natürlich können die Learnings schon ein bisschen mitnehmen und werden manche Sachen anders machen. Ich habe neulich aufgeschnappt, auch aus einem Podcast, dass in Deutschland ja die Anforderungen, kann man schon so sagen, mit am schwersten sind, also so weltweit gesehen. Und dass man fast schon sagen kann, if you make it here, you can make it anywhere.
Da spielt ja nicht nur die MDR oder die IVDR eine Rolle, sondern gibt es ja noch den Digital Service Act und wenn dann AI noch dazu kommt, dann noch den AI Act, dann gibt es noch sowas wie die Datenschutzgrundverordnung und das möge ja dann alles beachtet und gehandhabt werden, ne?
Ja, definitiv. Das ist schon eine Latte an Gesetzen und Verordnungen, die man sich da vor die Brust nehmen muss und die auch nicht weniger wird. Allein letztes Jahr, wie viele Gesetze in dem Bereich ergangen sind, auf nationaler Ebene, also Europa kam dann auch noch dazu, aber auf nationaler Ebene, ich kam irgendwann gar nicht mehr hinterher. So, die Gesetze hatten alle ganz gute Namen, Pflege irgendwas, wo man gar nicht damit jetzt rechnet, dass bei Pflege irgendwas mit Digitalisierung ist und dann doch, da findet sich auch noch was. Und das ist gerade wahnsinnig dynamisch, auch mit den Gesetzen, dass es das jetzt natürlich nicht gerade einfacher macht, weil man Stand jetzt nicht weiß, was nächstes Jahr schon wieder für Anforderungen sein könnten, die man noch zusätzlich erfüllen muss.
Jetzt habe ich mal noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen sehr ins Detail geht. Ich habe diese digitalen Pflegeanwendungen, ich habe diesen Leitfaden mal so grob überflogen und was mir aufgefallen ist, ist, dass die Produkte, die da in die Erstattung kommen können, gar nicht zwangsläufig ein Medizinprodukt sein müssen. Ist das nicht total außergewöhnlich, dass was erstattet wird, was gar kein Medizinprodukt ist?
Mir fällt da persönlich die Vorstellungskraft, wann wir eine DIPA haben und kein Medizinprodukt. Also ein Medizinprodukt sitzt ja auch ganz grob auch vor, dass man die Krankheit heilt oder lindert und so weiter. Da ist jetzt diese pflegerische Anknüpfung tatsächlich nicht so in der MDR drin. Deswegen ist es da wahrscheinlich schon einfacher, dass es da Beispiele geben könnte, die dem dann nicht unterfallen. Und letztlich entfällt so ein bisschen, die Pflicht, so dieses Konformitätsbewertungsverfahren zu durchlaufen. Und das ist natürlich ganz charmant, wenn man Kosten sparen will und das auch vielleicht ein bisschen schneller machen will. Aber im Regelfall wird sich's, denke ich, doch kombinieren, dass man nicht um das Medizinprodukt drumherum kommt.
Es sei denn, es ist wirklich gar keine medizinische Zweckbestimmung bei, dass es wirklich nur rein auf eine pflegerische Geschichte abzielt. Also eher wahrscheinlich sozialer Kultur als medizinischer, ne?
Ja. Dann ist es schon denkbar, ja.
Was mich einfach daran überrascht, ist, dass es ja wahrscheinlich von der Erstattung sonst nichts gibt, was erstattet wird, was kein Medizinprodukt ist, was in irgendeiner Art und Weise als Hilfsmittel gilt, oder?
Was wir jetzt gerade erstattet bekommen, ist unsere eigene Arbeitskraft. Wenn man pflegender Angehöriger ist, dann kriegt man dafür ja auch eine minimale Entschädigung. Und vielleicht muss man es mit der Ebene vergleichen, dass es den Menschen so ein bisschen ersetzt, der den pflegenden Angehörigen oder den Pflegedienst, der dann zu einem kommt.
Und diesen entlastet.
Ja.
Da bin ich echt gespannt, ob es da irgendwas gibt. Wobei ich bin überhaupt gespannt, ob es in diese DIPA-Liste irgendein Unternehmen irgendwann reinschafft.
Ich auch. Also jetzt gerade hat ja ein Unternehmen nicht geschafft. Da läuft gerade das Klageverfahren. Müssen wir jetzt mal absehen, was da bei...
Gerade in dem Bereich, so viele Klagen hat es da, glaube ich, noch nicht gegeben bisher, oder?
Nee, es ist noch überschaubar in dem Bereich. Bei DIPA gibt es jetzt nur die eine. Mhm. Aber sonst, die jetzt in diesem Bereich fallen, die sorgen gerade immer schon für Aufsehen auf dem Markt. Die werden dann noch heiß diskutiert. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an meinem LinkedIn-Feed beispielsweise, dass der mir dann die Beiträge besonders zeigt und bei allen anderen nehmen das vielleicht gar nicht so wahr wie ich. Aber ich habe dann schon immer das Gefühl, dass es wird dann schon laut auf LinkedIn gefühlt.
Ja, war bei mir aber auch viel in der Timeline.
Was ist denn da der Klageschwerpunkt, wenn man da überhaupt schon welche festmachen könnte? Geht es da mehr um Wettbewerbsklagen, also gegenseitig, dass sich da irgendwelche Wettbewerber mit ähnlichen Ansätzen vielleicht irgendwie da Streitigkeiten liefern? Oder geht es mehr um Klassifizierungsfragen? Oder was ist denn da so bisher der Hauptfokus?
Bei DIGA und DIPA ging es in letzter Zeit kaum um Zulassungsfragen, dass eine DIGA abgelehnt wurde und man gegen BfArM klagt. Das ist sehr überschaubar. Es sind schon tatsächlich die Wettbewerbsklagen, die da zunehmen. dass die Wettbewerber schauen und sagen, aber du, und dagegen vorgehen und dass man sich davor noch viel mehr absichern muss wie früher, dass man da alles, dass man da compliant ist und da nicht Angriffsflächen bietet. In den Gesprächen mit den Herstellern wird mir auch immer wieder mitgeteilt, dass sie da schon auch wirklich große Töpfe einplanen für den Fall, dass sie verklagt werden. Und das ist schade, dass die Ressourcen so gebündelt werden müssen, weil man Angst hat vor Wettbewerbern. Andererseits als Jurist bin ich interessiert, dass man die Gesetze einhält und wenn dann Verstoß ist, auch wenn es nicht so schön ist, wenn es durch einen Wettbewerber kommt, aber ein Gesetzesverstoß ist ein Gesetzesverstoß. Und nur weil es von einem Wettbewerber kommt, ist es nicht irgendwie, dass es das dann weniger schlimm macht.
Wenn es um Rechtsprechungen geht, überraschen dich da Urteile manchmal? Also ich gucke auch immer so durch, was es da so gibt. Und das meiste erscheint jetzt für mich logisch. Oftmals ist es irgendwie eine Abgrenzung. Ist was ein Arzneimittel und ein Medizinprodukt? Liest du das manchmal und denkst du so, das ist ja voll interessant, wie das Gericht da entschieden hat? Oder ist für dich in meiner Zeit eigentlich die Entscheidung klar und nachvollziehbar?
Es gibt schon Überraschungen dabei. Das hängt auch oft damit zusammen, wie arg ich vorher involviert bin. Also wenn man jetzt selber klagt oder Beklagter ist, dann kann es auch Überraschungseffekte geben. Aber wenn man noch viel mehr drin ist in der Argumentation, hat man doch ein besseres Präjudiz. Wenn ich das aber von außen wie bei einem Fußballspiel anschaue und dann irgendwann also weder Klagen noch Beklagtenschrift irgendwie gelesen habe, sondern einfach nur das Urteil bekommt, dann kann mich das immer noch mehr überraschen als jetzt in so einem Verfahren mit drin.
Gab es mal ein Beispiel, wo du sagst, das ist irgendwie dir hängen geblieben?
Für mich überraschend war das Urteil zu der Hautarzt-App. Mhm. Ich weiß nicht, ob die hier bekannt ist.
Kannst du kurz erklären, worum es ging?
Ja, es gibt zwei Hautarzt-App. Der eine Wettbewerber verklagt den anderen, weil er der Meinung ist, dass die Hautarzt-App des Wettbewerbers nach einer falschen Risikoklasse zertifiziert wurde. Und zwar hatte sich der Wettbewerber nach Klasse 1 zertifiziert. Und das ging vor Gericht. Das war eine Eilentscheidung, muss man dazu sagen. Das heißt, das Gericht macht nur eine summarische Prüfung und schaut auch ein bisschen danach, für wen ist es jetzt schlimmer, wenn ich jetzt negativ oder positiv entscheide. Und dementsprechend sind auch die Gründe viel, viel kürzer, als sie in einem normalen Urteil waren. Ich fand es aber erstmal überraschend, aber als ich mich damit auseinandergesetzt hatte, fand ich es stringent. Aber erstmal hat mich dieses Urteil und die Konsequenzen damit schon überrascht.
Ja, es ging mir genauso. Die Entscheidung basiert ja darauf, dass die Fragen angepasst wurden an die Antworten, die man eingegeben hat. Also wenn man gesagt hat, man ist männlich oder über 60 Jahre alt, dass man die Frage, bist du schwanger, einfach nicht mehr beantwortet, also nicht mehr bekommen hat. Das ist ja diese Adaption da dran ist. Es ist natürlich auch heftig. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, ne, wie kritisch ist so eine Frage für so eine Hautbildanalyse? Und was ist aber der Rattenschwanz, den das mit sich zieht, ist das natürlich schon super, super heftig.
Also es ging halt um den Begriff liefern, der in dieser Verordnung auftaucht, wie der auszulegen ist. Es wurde dann als Klasse 1 gemacht. Das hat aber den Wettbewerbern wieder dazu bewegt, Klage einzureichen. Und da wurde jetzt am 23. Januar entschieden. Ich habe die Urteilsbegründung noch nicht gesehen. Ich glaube, die gibt's auch noch nicht. Ich weiß nur das Ergebnis, dass das Gericht wohl gesagt hat, dass diese Loslösung von diesem Mitdenken-Fragebogen in so einem klassischen Fragebogen das jetzt dazu bewegt hat, das doch weiterhin als Klasse 1 anzusehen. Und das war auch wieder überraschend, fand ich, weil ich nach dem ersten Urteil davon ausging, dass jetzt doch viel, viel mehr in die Klasse 2 fällt, wie man früher angenommen hat. Und ich bin noch sehr, sehr gespannt auf diese Urteilsbegründung, was da drin steht.
Jetzt ist das so eine Entscheidung von einem deutschen Gericht und ich frage mich, welche Auswirkungen hat das vielleicht jetzt auf einen spanischen Hersteller von einer App? Der könnte ja unter Umständen die gleiche Konstellation haben. Dort entscheidet das Gericht aber, ja, ist Klasse 1. Wie geht man mit so einem Konflikt um? Ja, man kann es zu einem europäischen Gerichtshof bringen, aber ist das der einzigste Weg?
Dafür hat man den Europäischen Gerichtshof, dass er die europäischen Normen auslegt. Das ist eigentlich gar nicht die Sache von deutschen Gerichten. Dadurch, dass es hier aber eine Eilentscheidung war, kann man diesen Weg nicht gehen. Also wenn halt hier was Dringendes ist und kann ich sagen, wir setzen jetzt erstmal aus und fragen den Europäischen Gerichtshof, bis der uns in 3 Monaten dann mal Auskunft gibt, sondern das Gericht hat selber entschieden. Aber wäre es in einem regulären Verfahren, hätte man diese Vorfrage an den Europäischen Gerichtshof gestellt, eine eindeutige Antwort bekommen und dann hätte es unmittelbar Auswirkungen auf jedes Land. Mhm. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, sollte es in Spanien so einen Fall geben und sollte das spanische Gericht von dieser deutschen Entscheidung wissen und die Möglichkeit haben, das zu übersetzen, wäre ich an deren Stelle, würde ich das versuchen, würde mir das mal durchlesen und natürlich nochmal selber eine Rechtsfindung dazu machen. Wenn ich wüsste, dass es dieses deutsche Urteil gibt, würde ich mir das schon durchlesen wollen und gucken wollen, was sagen denn die deutschen Gerichte dazu. Deswegen kann man gar nicht sagen, dass es gar keine Auswirkung hat, setzt aber voraus, dass da überhaupt eine Kenntnis von diesem Urteil ist.
Ja. Wie viel Ermessensspielraum ist denn da? Also wie viel Bandbreite hat man links und rechts, um solche Entscheidungen zu treffen? Weil es ist ja eine Auslegungssache.
Also es ist kein Ermessensspielraum, sondern es ist tatsächlich eine Auslegung. Die Richter sind darin geschult, Rechtsnormen auszulegen unter Abwägung von allen Gesichtspunkten. Ganz klassisch, also schaut man in die Historie, in den Telus des Gesetzes, in andere Normen und kommt dann somit zum Auslegungsergebnis. Mhm. Eigentlich ist da kein Gestaltungsspielraum, sondern man muss das plausibel sich erklären. Was man dazu sagen muss, der Lieferbegriff, ich sehe den ähnlich eng im Gesetz, wie es in der ersten Entscheidung abgedruckt war. Es bleibt ja dem Gesetzgeber unbenommen, wenn er merkt, er ist mit dem Gesetzestext zu eingeengt vorgegangen, den Wortlaut anzupassen. Mhm. Und dann muss man weniger den Gerichten, die das Gesetz, was jetzt halt nun mal geschrieben ist, anwenden müssen. Die können das ja nur wieder an den, in dem Fall den Verordnungsgeber, zurückwenden und sagen, so, das ist das Ergebnis mit dem Gesetz, was ihr produziert habt. Wenn ihr das anders wollt und wenn es nicht in eurem Sinne ist, dann müsst ihr das Gesetz nochmal anpassen.
Gibt es was, was du nach all deinen Jahren in dem Bereich, was du jetzt gelernt hast, wo du sagen würdest, das hättest du gerne früher gewusst?
Ich merke das so ganz oft im Alltag, dass ich viel besseres Verständnis dafür habe zwischen ambulant, stationär, überhaupt Engpässen habe. Und ich bin da schon auch manchmal froh drum, wenn ich jetzt auch, ich kann ja schon auch mal ein ungeduldiger Patient sein, wenn ich dann im Wartezimmer sitze. Aber wenn man da so ein bisschen dieses Mindset hat, was da alles dahinter steckt, warum man jetzt vielleicht gerade keinen Termin bekommt oder sich nicht einfach ins Wartezimmer setzen darf, das ist vielleicht was ich so jetzt für mich persönlich mitnehmen kann.
Ja, jetzt sind wir ja ein Podcast, der sich mit Qualitätsthemen beschäftigt. Mich würde mal interessieren, was für dich als Juristin Qualität bedeutet, womit du Qualität verbindest.
Da spielt für mich zum einen natürlich das Ergebnis, das Produkt ausspuckt mit rein, aber auch, dass dieses Ergebnis von einer gewissen Evidenz im Hintergrund geprägt ist. Also, dass man zum einen Vorgaben hat, dass das, was rauskommt, überhaupt irgendwie Nutzen hat, aber zum anderen auch weiß, wie dieses Ergebnis zustande kommt. Also, dass man die Kriterien, wie Ergebnisse zustande kommt, in irgendeiner Weise messen kann oder nicht messen kann. Also zum Beispiel was, wo ich jetzt an KI denke, dass man das weiß, kommt jetzt ein Ergebnis zustande oder eben nicht. Dann eine gewisse Verlässlichkeit dieses Ergebnisses. Und so würde ich jetzt für mich Qualität definieren, aber ganz losgelöst von irgendeinem Gesetz.
Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit sind da wesentliche Merkmale.
Ja, so klingt es natürlich viel schöner und hochtrabender.
Dann, wir kommen jetzt mal zum Entweder-Oder. Du kriegst von uns 5 Begriffpaare genannt und solltest so schnell wie möglich aus dem Bauch heraus darauf antworten, für welchen Begriff du dich entscheidest. Du darfst anschließend gerne sagen, warum du dich für einen bestimmten Begriff entschieden hast. Ich fange mal an mit dem ersten. Also, Marina, halt dich fest. DIGA oder DIPA?
DIPA. Wir unterstützen jetzt mal die Schwächeren, die es noch nicht gibt.
Eine sehr diplomatische Antwort.
Finde ich aber auch gut. Die Schwachen sollte man unterstützen und Ressourcen dahin verschieben, wo es notwendig ist. Passt auch gleich zur nächsten Frage. Klassifizierung oder Erstattung?
Erstattung. Das ist ja mein Herzensthema. Deswegen ganz einfach.
Krankenkasse oder staatliches Gesundheitssystem?
Krankenkasse. Ich bin so in diesem System verhaftet, dass es mir, glaube ich, vom Mindset schwer fällt, ein anderes System nur ansatzweise zu denken. Aber ich lasse mich da natürlich auch gerne von der Politik überraschen, wenn da ein anderes System kommt.
Mediziner oder Ingenieur?
Mediziner, das ist die Fachnähe zum Medizinrecht.
Datenschutzgrundverordnung oder AI Act?
AI Act. Ich finde KI unglaublich spannend in der Medizin, was da alles kommt.
Wie ist denn das? Ihr als Juristen, kommt ihr mit KI-Anwendungen in Kontakt? Gibt es da was schon auf dem Markt, was euch unterstützt?
Ja, also aus mehreren Perspektiven kommen wir damit in Kontakt. Zum einen, wir selbst benutzen auch KI. Wir haben beispielsweise bei uns bei Taylor Wessing eine eigene KI, wie wir einfach mit ChatGPT arbeiten könnten, wegen der Schweigepflicht. Wir entwickeln auch Legal Texts, die unsere Arbeit erleichtern, die aber auch dem Mandanten als Software beispielsweise verkauft werden können. Also wir sind da auch in Entwicklung. Aber wir versuchen, da Synergien zu machen mit der KI zusammen. Und das Dritte ist, dass wir auf Anfragen von Mandanten bekommen. Wie ist das mit dem AI Act und was muss ich, was darf ich, was kann ich, was soll ich?
Ich könnte mir auch vorstellen, dass man so eine KI ganz gut drauf ansetzen kann, um branchenspezifische Rechtssysteme international zu vergleichen.
Das ist auf jeden Fall auch denkbar, dass man da schauen kann. Zumal aus Mandantenperspektive gab es diese Anfrage auch schon ein paar Mal. Auf welchen Markt soll ich denn eintreten? Wenn man dafür KI zukünftig einsetzen kann, wenn das irgendwie machbar ist, ist das ja für den Mandant auch ein schönes Benefit.
Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, da Da würdest du dir gerne mehr Regulierung wünschen oder zumindest irgendwo einen Zusatz, weil es nicht gut geregelt ist im Gesetz?
Das ist das Feld Telemonitoring, die Erstattungsfähigkeit. Da gibt es auch viel zu wenig und ich glaube, dass das nochmal den stationären Sektor extrem entlasten könnte, aber auch Patienten, die chronische Leiden haben, vielleicht auch nochmal von vielen Arztbesuchen, die im ambulanten Sektor sind, befreien könnte. Das ist so ein Punkt, bei dem ich noch ganz, ganz viel hoffe, dass da in Deutschland ganz viel passiert in die Richtung. Da ist zum Beispiel Frankreich weiter als wir Deutschen.
Weil ich muss nochmal jetzt am Rande fragen, die habe ich mir extra nochmal gelb angestrichen. Also mein Lieblingsmedizinprodukt, weil ich das ganz häufig für ganz viele Beispiele nehme, weil es einfach super anschaulich ist und es jeder kennt und es aber trotzdem speziell ist, ist ein Läusemittel auf Silikonölbasis. Man kann sich das verschreiben lassen vom Kinderarzt und muss es dann nicht bezahlen. Oder man kauft die Express-Variante der Apotheke, die muss man aber selber bezahlen. Der Unterschied ist in den beiden, das, was man vom Arzt verschrieben bekommt, das muss eine Stunde oder so einwirken. Und das, was man in der Apotheke auf Selbstzahlerbasis besorgen kann, muss nur 10 Minuten einwirken. Der Inhaltsstoff ist aber exakt der gleiche. Der Unterschied ist nur, dass bei dem einen noch ein Kamm dabei ist und das Express draufsteht. Jetzt fand ich das im ersten Moment extrem komisch. Dann dachte ich mir, ja, das hat bestimmt mit Erstattung zu tun und vermutlich wollten die keinen Änderungsantrag machen für die Erstattung, um das andere mit reinzubekommen, was wahrscheinlich einfach nur ganz viel Geld gekostet hätte. Was ist denn da deine Meinung dazu?
Spannend, war mir auch noch nicht so bewusst. Also ich kenne auch beide Mittel und wusste, dass man sich's verordnen lassen kann. Ich wusste aber nicht, dass man sich die Express-Variante nicht verordnen lassen kann. Aber warum das jetzt so ist, dass...
Ich hätte eine Idee.
Ja, gerne.
Wahrscheinlich wurde die normale Version zuerst angemeldet und zugelassen und so ist es in die Erstattung gegangen. Und dann haben sie eine Produktverbesserung gemacht, haben den Kamm dazu gepackt. Hat sich also im Prinzip eigentlich das Produkt geändert, wenn es ein Medizinprodukt ist?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also eine Verbesserung, ganz eindeutig, also eine wesentliche Änderung. Müsste dann wieder neu zertifizieren und wieder neu in die Erstattung. Mehr Antragskrempelkram, nö, verkauf mal lieber so in der Apotheke.
Es sind ja zwei unterschiedliche Produkte und das Schräge ist ja wirklich, dass der Wirkstoff identisch ist und auch die Flasche ist eigentlich identisch.
Weißt du denn, ob der Preis unterschiedlich ist?
Das weiß ich nicht. Das wäre interessant, mal im Internet zu recherchieren, weil den Preis von dem, was von der Apotheke, also von der Krankenkasse erstattet wurde, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das Express war ein kleines bisschen teurer.
Muss ja eigentlich auch sein, ist ja mehr Material.
Ist ein Kamm, drin, Kamm mit
dabei,
ja.
Und die Verpackung ist wahrscheinlich auch ein bisschen größer.
Nee, die war nur ein bisschen bunter, weil der Express drauf stand.
Okay. Dieses Alleinstellungsmerkmal ist dann wirklich nur der Kamm.
Ja, das ist übrigens ein Kamm, um die Nissen rauszukämmen anschließend. Dieses Läusemittel ist aus regulatorischer Sicht höchst spannend. Wir danken dir, dass du zu Gast gewesen bist. Das war ein sehr interessanter Austausch.
Vielen Dank an euch. Das hat mir sehr viel Freude bereitet.
Ja, und ich habe auch wieder ganz, ganz viel gelernt. Ich ziehe jetzt einfach mal den letzten Satz aus dem Köcher und mache dann jetzt mal aus.
Idee, Konzeption und Hosting: Claudia Daniel. Aufnahme, Hosting und Postproduction: Jörg Brugmann. Freundlich unterstützt durch Lauren Wilgeroth und Schnoxy Music.